So, jetzt auch ein Moin und herzlich willkommen hier von mir. Ja, ich wurde vorhin schon von einem Kind gefragt, warum sagst du immer Moin? Ich habe eine Zeit lang im Norden gelebt, ich habe es mir verdient, das zu sagen. Und man kann es den ganzen Tag sagen, das ist das Schöne. Deswegen sage ich Moin. Genau, wir haben schon gesagt, die Sommerferien haben angefangen. Und als letztes Bundesland, oder mit Baden-Württemberg, glaube ich, haben auch wir jetzt, dass die Ferien beginnen. Das bedeutet auch, dass unser Jahresmotto zu Ende ist. Das heißt, wir haben uns jetzt ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt, Next Steps, Schritte ins Meer. Und das ist jetzt vorbei. Mit dem Taufgottesdienst letzten Sonntag hat es aufgehört. Und jetzt ist eine kurze Pausenzeit in den 6 Wochen in den Ferien. Und danach beginnt das neue Jahresmotto. Wer sich da ein bisschen spoilern will und noch nicht mitgekriegt hat, weil wir es schon an mehreren Stellen gesagt, kann im Gemeindebrief nachschauen. Da steht schon ein kleiner Artikel dazu drin. Aber in den Ferien dürfen sich die Prediger frei aussuchen, worüber sie reden. Und das hat mich ein bisschen überfordert, weil ich das gar nicht wusste und nicht damit gerechnet habe. Und deswegen habe ich so ein bisschen in den Jahreskalender geschaut, wo gerade so alle anderen drüber predigen. Und da steht der heutige Text drin, den wir schon vorher gehört haben. Aber vorher ein kurzes Beispiel, worum soll es heute gehen? Und das will ich mal veranschaulichen und dafür habe ich 2 Sachen mitgebracht. Das erste ist das hier, ein Eimer mit Wasser drin. Und ich finde es schön, dass die Teens in der ersten Reihe sitzen, deswegen kriegen die den. Bitte schön, halt ihn mal. Gut sichtbar für mich. Und als zweiten Gegenstand habe ich einen guten, schönen, schweren Stein. Was passiert, wenn ich jetzt diesen Stein in diesen Wassereimer reinwerfe? Was passiert? Was meint ihr? Es wird ziemlich spritzend, es wird ziemlich nass. Ich kann natürlich super werfen. Nee, nicht weiterreichen. Esther, den hast du jetzt. Also wenn ich sie jetzt hier hinwerfen würde und hoffentlich treffen würde, habt ihr schon gesagt, würde es nass werden, es würde ziemlich spritzen. Und vor allem, wenn Stein ins Wasser fällt, gibt es Wellen. Wird es Wellen schlagen? Esther, du darfst den Eimer nebendran stellen. Also ich riskiere es nicht, ich bin ziemlich schlecht im Werfen. Und ich will es keine Unfälle hier verursachen. Also, es gibt Wellen und es gibt eine Sauerei. Ich werfe es auch nicht rein, weil ich habe keine Lust, später hier noch zu putzen. Heute aber noch, stimmt. Heute hätten wir ihn noch dafür. Außerdem will ich nicht von Margit gehauen werden, wenn ich hier eine Pfütze verursache. Naja. Wenn man Stein ins Wasser reinwirft, dann gibt es Wellen. Abgesehen, wir haben Winter und es ist gefroren, dann nicht. Aber in der Regel steht das fest. Gewicht plus Schwerkraft auf Flüssigkeit gibt Verdrängung, gibt Wellen. Das passiert einfach. Das steht fest. Und in der gleichen Richtung geht unser heutiger Bibeltext. Ich lese dir mal vor aus Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Erde, Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salz und Licht. Ich habe mir hier so ein bisschen Salz mitgebracht und ein bisschen Licht mitgebracht. Ja. Wenn er macht. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Salz und Licht. Ich denke mal, das kennt ihr bestimmt. Das ist ziemlich fest im christlichen Wortschatz, steckt das. Also Salz und Licht sein. Trotzdem will ich mir nochmal anschauen mit euch zusammen in dem Bibeltext, was da über Salz und über Licht gesagt wird, was es für euch bedeutet und was konkret für Folgen daraus kommen können. Als erstes, ihr seid das Salz der Erde. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern in der Bergpredigt. Da steht der heutige Text. ziemlich am Anfang vom Matthäus-Evangelium, nämlich bevor er viel Wunder tut, bevor er viel rumläuft, breitet Jesus das neue Leben aus, also seine Lehre. Und das zeigt er dann später, er lebt es vor mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Dienst und ja, sagt auch, was seine Jünger ihm dann in der Nachfolge nachahmen sollen. Das ist etwas, was seine Jünger zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht wissen. Und zu diesen paar armen Hanseln, die da vor ihm sitzen, aus der Provinz in Galiläa, aus armem Hintergrund die meisten, sagt er, ja, ihr seid das Salz der gesamten, der riesigen Erde. Die wussten ja nicht mehr, wie groß die Erde ist. Für die war ja das Römische Reich schon maximale Erde. Und selbst das konnten sie sich schlecht vorstellen. Ich weiß nicht, ob die Jünger jemals in ihrem Leben eine Karte gesehen haben. Und er sagt, ja, ich sage euch das zu, nicht nur für eure Familie, das ist ein Rahmen, den man begreifen kann. Nicht nur für Israel, was ja schon ein riesiger Rahmen für die gewesen ist. Nee, drüber hinaus, so groß, dass ihr es euch kaum vorstellen könnt, für die gesamte Erde. Das ist ein Anspruch, den die Jünger gar nicht verstehen können. Und Jesus fängt hier ziemlich steil an. Er legt die Latte gleich am Anfang ziemlich hoch. Die Erde braucht euch. Jesus spricht zwar in seiner Bergpredigt im Text jetzt seine Jünger direkt an, aber wir können es auch gleich verstehen, dass es auch für jeden von uns zählt, für jeden Christen, den er hier anspricht. Was für eine Aufgabe hat Salz? Steffi hat ja vorhin schon so ein bisschen was erzählt. Salz hat was mit Essen zu tun. Ich habe mal den Spruch gehört, den ich ganz lustig fand, das britische Imperium zu seinen Hochzeiten hat den gesamten Globus erobert auf der Suche nach Gewürzen. Und dann haben sie für ihre eigene Küche in England beschlossen, dass sie maximal Salz benutzen. Ich glaube, der Spruch kommt von jemandem, der die englische Küche nicht so mag. Ich mag das, aber die würzen schon nicht so mega viel. Viele Sachen schmecken da maximal nach Salz, wenn überhaupt. Salz ist das grundlegendste Gewürz. Und es ist eigentlich in allen Lebensmitteln drin, selbst in Lebensmitteln, wo wir nicht mal damit rechnen. Und mittlerweile ist der Salz sogar so zugänglich, dass es eher zu viel ist, dass wir darauf achten müssen, gerade in Fertiglebensmitteln oder irgendwas, dass wir davon nicht zu viel am Tag schlucken. Früher, Steffi hat es auch gesagt, war es viel wertvoller. Das weiße Gold. Viel schwieriger zu bekommen, vor allem, wenn man bedenkt, Leute, die früher hier in Diesbeck gewohnt haben, ziemlich weit weg vom Meer. Wie lange muss man hier fahren, bis man am nächsten Meer dran ist? Wie viele Stunden? 6, 7 Stunden mit dem Auto, dass man mit dem Pferd. Schwierig, sonst kommt man hier nicht so gut zu Salz und abgebaut in Bergen wurde es erst später. Das ist weiße Gold. Das hat jedes Essen aufwerten können, weil andere Gewürze gab es ja auch kaum. Oder halt, um Essen zu konservieren. Sonst konnte man das ja gar nicht aufheben lange. Salz sorgt dafür, dass Essen gleich besser schmeckt. Eben gewürzt. Und ohne Salz kann unser Körper auch gar nicht überleben. Wir brauchen das auch. Es ist ein Grundnahrungsmittel. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Dann ist im Umkehrschluss die Welt ohne Christen geschmacklos. Fade, nicht genießbar, ungesalzen. Wenn Christen Salz sind, wenn ich mir mein eigenes Leben als Christ anschaue oder auch von vielen anderen Christen, dann, ja, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die ein Gewürz sind. Manchmal fühlt es sich eher an, als wäre man eher sowas wie Mehl. Staubig, trocken, nicht mehr ein Gewürz. Sieht vielleicht noch weiß aus wie Salz, aber mehr hat es auch nicht. Würdet ihr euch selbst als würzig beschreiben, als salzig? Warum dieses Bild? Warum Salz? Christen sind Salz, da sie den fehlenden Geschmack in die Welt bringen sollen. Und das ist nichts aus dem Nirgends heraus, sondern weil Jesus das vorgelebt hat. Was für diese Aussage, diese Beschreibung vorausgeht, ist die Nachfolge, also das Nachahmen Jesus war wie so eine ziemlich gehörige Portion Salz. Also wenn wir auch Jesus mit Salz vergleichen, dann waren die Nudeln versalzen, aber im positiven Sinne. Und es war nötig. Er hat gewürzt. Und wir folgen dann dieser Grundaussage des Neuen Testamentes, so wie er, so auch wir. Die Welt hat Jesus gebraucht und jetzt braucht sie auch uns. Und wir sind nicht nur um unseres Willen Christen, sondern wir sind auch Christen für die Welt. Wir sind nicht nur Christen, damit es uns besser geht, dass unsere Beziehung mit Gott stimmt, dass wir unseren Frieden finden. Glaube ist nicht bloß Privatsache. Glaube soll was Öffentliches sein. Salz alleine kann man nicht einfach so löffeln. Also kann man schon, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal einen Löffel Salz in den Mund gesteckt hat. Viel Spaß dabei. Aber Salz entfaltet seine Wirkung erst wirklich, wenn man es zu einem Essen hinzufügt. Wenn es dieses durchdringt, wenn es dieses würzt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dabei reicht schon eine kleine Prise Salz aus. Man fühlt sich ja immer, als würde es so wenige Christen geben, als würde man eh alle Christen in Deutschland schon kennen, weil es so wenige sind. Aber eine winzige Prise reicht aus, um gesamtes Essen zu würzen. Wir sollen unsere Wirkung in der Welt, in unserer gesamten Umwelt entfalten. Unsere persönliche Gottesbeziehung ist sehr wichtig, ist essentiell. Ohne geht es gar nicht, dass wir überhaupt was machen. Aber es passiert ziemlich schnell, dass wir uns nur darauf fixieren. Und dass wir ziemlich schnell vergessen, dass Jesus in uns und durch uns wirken will. Die Gaben, die Jesus uns schenkt, die sollen aus uns überfließen. Wellen schlagen. So wie der Eimer am Anfang, wenn ich den Stein reingeworfen hätte. Ihr seid, sagt Jesus, und das bedeutet, er will euch gebrauchen. Und ähnlich ist das Bild vom Licht. Ihr seid das Licht der Welt, auch wieder hier. Ohne Licht ist es dunkel. Die Menschheit soll aus der Finsternis, aus der Blindheit rausgeholt werden. Und wie wichtig und allgegenwärtig wir Licht eigentlich haben, das merken wir erst, wenn mal ein Stromausfall ist. Oder vielleicht gehen einige von euch jetzt im Sommer campen. Und man merkt dann erst, wenn es Nacht wird, dass man die Taschenlampe vergessen hat. Dann merkt man erstmal wieder, dass es dunkel ist. Wir haben Licht durch Elektrizität so einfach zugänglich, dass Dunkelheit eine Option ist und nicht ein fester Bestandteil unseres Lebens. Gerade früher sowas wie Kerzen, Öllampen, Fackeln, alle Lichtquellen brauchen eigentlich Zeit und Geld. Und ich meine, Strom ist auch teuer, das merkt man auch. Sehen ist mit der wichtigste Sinn, den wir Menschen haben. Sehen und hören, würde ich sagen. Und um selbst im Dunkeln sehen zu können, brauchen wir Licht. Tagsüber, klar, schenkt uns Gott die Sonne, wenn es jetzt nicht bewölkt ist wie gerade, aber wir sehen trotzdem was. Nachts müssen wir was anmachen, damit wir noch sehen können, damit wir noch aktiv bleiben können. Und wir müssen es auch so benutzen, dass man es überall sehen kann. Dass es den gesamten Raum ausleuchtet, dass es auf einen Leuchter gestellt wird und nicht zugedeckt wird. Licht ist nicht wegzudenken, ist essentiell, dass wir sehen und handeln können. Es ermöglicht, dass es Leben gibt, dass gelebt wird. Und was auch besonders deutlich wird am Bild vom Licht, ist, dass wir von Jesus angesteckt, angezündet sind. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und hier jetzt bei unserem Bibeltext überträgt er es auf seine Jünger. Ihr seid jetzt das Licht der Welt. Jesus steckt an und leuchtet durch uns. Also was entscheidend ist für diese beiden Bilder. Salz gibt Geschmack, es würzt Essen und wertet dieses auf. Und Licht erhält die Dunkelheit. Es lässt uns sehen und handeln. Das ist eine feste Zusage von Jesus. Ihr seid das beides. Wenn ihr an mich glaubt, seid ihr das beides. Und das kann euch keiner nehmen. Das steht fest. Aber der größte Teil des Bibeltextes beschäftigt sich nicht nur mit diesen zwei Bildern, die werden einfach hingestellt in einem Satz, sondern beschäftigt sich damit, was uns daran hindert, das zu erfüllen, das zu sein. Wenn es Salz nicht mehr salzt, womit sollte man salzen? Es ist besser, dass es weggeschüttet und zertreten wird. Und das Licht soll nicht verborgen bleiben, nicht unter einen Eimer, also Scheffel ist so ein altes Maß, glaube ich, für Mehl, gestellt werden. Gerade mit dem Salz scheint es ein ziemlich hartes Urteil zu sein. Kann Salz überhaupt seine Salzkraft verlieren? Damals noch eher, das war noch unreiner, da waren noch viel mehr andere Stoffe dabei. Und wenn es dann aus einem großen Handvoll aus dem Salzfass, wo der Rest gelagert wurde, rausgenommen ist und liegen gelassen hast, hat es ziemlich schnell verloren, dass es irgendwie noch salzig geschmeckt hat. Heute kann, glaube ich, Salz nur noch seine Kraft verlieren, wenn es nass wird. Oder passiert es auch, wenn es lange rumliegt? Kann ich, danke. Ja, das ist einiges reiner. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wenn es Salz seine Salzkraft verliert, das klingt beängstigend. Was, wenn ich nicht mehr salze? Bin ich dann nutzlos? Werde ich dann weggeworfen? Werde ich dann zertreten? Am Anfang meiner Predigt habe ich ja damit gedroht, Esther nass zu machen mit dem Eimer. Wenn ein Stein ins Wasser fällt, dann gibt es Wellen. Das ist ein fester Zusammenhang, das passiert so. Und wenn hier von Salz gesprochen wird, dann ist es genau so. Salz salzt. Das ist eine Eigenschaft, das ist Natriumchlorid, das schmeckt einfach salzig. Ich kann es nicht anders beschreiben, es ist Salz. Wenn Christen also Salz sind, dann wirken sie auch so. Und am Licht wird es noch deutlicher, es ist ja schon an. Es brennt ja schon. Damit es nicht mehr leuchtet, muss es aktiv verborgen werden. Da muss aktiv was gemacht werden, dass es versteckt wird oder bedeckt wird. Und wenn es gemacht wird, dann erstickt es mit der Zeit. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Christen sind Salz und Licht. Sie würzen und leuchten, weil sie von Jesus erfüllt und angesteckt sind. Nur wer sich aktiv Jesus entzieht, entzieht sich selbst diese Wirkkraft. In erster Linie ist es ein unglaubliches Geschenk, was Jesus hier an uns weitergibt. Es ist ein riesiger Vertrauensbeweis, den er uns ausspricht. Er ist das Licht der Welt und er sagt, ihr seid das Licht für diese Welt. Er erfüllt uns mit diesem Potenzial, ihn nachzuahmen. Und daraus erfolgt auch eine gewisse Verantwortung. Womit wir erfüllt sind, das will wirken. Nur wenn wir uns aktiv dagegen entscheiden, dann tut es das nicht. Unsere Verantwortung ist es, Gott durch uns wirken zu lassen. Der Normalzustand ist Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus nachzufolgen bedeutet, so wie er, Menschen zu helfen, Gutes zu tun, überall, wo es geht, und die Menschen spüren zu lassen, dass dies aus Gott heraus geschieht und das dazu führt, dass ihm gedankt wird. Also salzen und erleuchten. Das ist, was mich an diesem Text neu begeistert hat. Ich habe ja vorhin schon davon geredet, dass sich unser Glaube ziemlich schnell nur um uns selbst dreht. Unser gesamtes Leben dreht sich ziemlich schnell nur um uns selbst. Der Rückzug und die Vertiefung der privaten Gottesbeziehung, das ist einfacher als die umgedrehte Bewegung. Und genauso ist es aber auch schwierig, wenn man in der Gemeinde aktiv ist und gefühlt richtig viel für Gott tut oder auch einfach nur ein Christ ist nach bestem Wissen und Gewissen und in der Nachfolge lebt. Aber man bekommt ab und zu mal das Gefühl, was bringt es eigentlich? Passiert überhaupt was Bedeutendes, dadurch, dass ich mein Leben so lebe? Wenn wir uns diesen Text anschauen, fällt aber vor allem eins auf. Wenn ich die Aussage von Jesus ernst nehme, dann bedeutet das, mein Leben kann was verändern. Mein Leben soll was verändern. Was ich tue oder unterlasse, was ich sage und plane, all das ist nicht gleichgültig. Wer glaubt, weiß, ich bin auch mitverantwortlich zu salzen und zu leuchten. Aber wenn ich diese Verantwortung, die Gott mir zutraut, weil ich es schaffe, wenn ich diese Verantwortung annehme, dann kann mein Leben wirklich was bewegen. Wenn ich gefragt werde, warum bist du eigentlich Christ? Dann ist eine meiner ersten Antworten, weil Gott mein Leben mit Sinn erfüllt. Das ist, was dieser Text sagt. Wir sind auf dieser Erde, um Salz und Licht zu sein. Dafür will Gott uns gebrauchen, bevor er uns irgendwann zu sich heimholt. Als reich Beschenkte dürfen wir unseren Besitz teilen, auch wenn es noch so wenig ist. Die Auswirkungen des Glaubens sind es, dass er nicht wirkungslos bleibt. Und deshalb frage ich euch, was erwartet ihr von eurem Glauben? Wann habt ihr zum letzten Mal erwartet, dass euer Glaube, euer Leben wirklich etwas verändert? Dass ihr Menschenschicksale, andere Menschen beeinflusst? Jemandem wirklich helfen könnt? Jemandem von Jesus erzählt und der Funke vielleicht sogar direkt überspringt? Wann habt ihr das zum letzten Mal erwartet? Und was habt ihr zuletzt im Glauben erlebt? Es gibt ja immer wieder den Wunsch, dass wir in unseren Gottesdiensten auch mehr Zeugnisse einbauen, also was Menschen mit Gott erlebt haben. Wann ist euch da zum letzten Mal sowas passiert, wo ihr gebrannt habt, das zu erzählen? Also überlegt mal, wann ist euch zum letzten Mal ein Ereignis, irgendwas passiert, wo ihr Gott erlebt habt und ihr wolltet es unbedingt weitererzählen? Oder wenn es euch passiert ist, habt ihr es gleich weitererzählt? Warum geben wir uns mit so wenig zufrieden? Wenn Jesus sagt, wir können und wir sollen die Welt verändern und erleuchten, so etwas kann nur passieren, wenn man aktiv Salz und Licht ist. Und da hängt ganz fest Wort und Tat zusammen. Nicht nur das eine, nicht nur das andere. Christen sollen nicht unbemerkt bleiben und wenn man das wirklich aktiv macht, kommt es auch dazu, dass man aneckt. Und damit meine ich jetzt nicht nur wegen besonderen moralischen Meinungen, wo Leute dann sagen, ah, du sagst ja immer das Gleiche, sondern einfach, weil wir aktiv für Gott werden. Denn wir haben das Privileg, wirkungsvoll sein zu dürfen. Also jetzt als Letztes, relativ am Schluss, was verändert ihr konkret? Und damit meine ich diesmal nicht, was verändert ihr bei euch im privaten Glaubensleben? Denn das ist noch die einfachste Veränderung, die man angehen kann, bei sich selbst was zu verändern. Nein, ich meine, wo bewirkt ihr Veränderung? Wo seid ihr Salz? Was bedeutet es zu würzen? Zu würzen, habe ich ja vorhin gesagt, bedeutet, das in die Welt zu bringen, was da noch fehlt. Nämlich das Evangelium und gelebte Nächstenliebe, also Wort und Tat. Jesus Christus ist für uns gestorben und nur durch ihn kommen wir zum Vater. Nur durch ihn können wir frei werden. Nur durch ihn ergibt unser Leben Sinn. Und nur durch ihn können wir anderen Menschen wirklich vollkommen helfen. Das ist das Evangelium. Und das haben viele noch nicht gehört. Und noch viel mehr haben es noch nicht verstanden. Und oft reicht Hören alleine nicht, wenn man es erzählt. Erst wenn Menschen die Liebe Gottes selbst erleben, selbst erfahren, können sie es erkennen und verstehen. Also die Liebe Gottes durch Menschen erleben. Hilfe da, wo sie gerade gebraucht wird. Und dafür will Gott dich einsetzen. Er will mit dir die Welt verändern. Überleg mal, wer braucht eine Prise Salz in ihrem oder seinem Leben? Und zweiter Gedanke dann, wenn du eine Person hast, wie kannst du das sein? Selbst wenn du es schon ziemlich oft probiert hast. Also ich zum Beispiel persönlich nehme mir jetzt vor, meine beiden älteren Schwestern haben nicht mehr so viel mit dem Glauben zu tun, obwohl sie mal richtig eng dabei waren. Und ich habe das schon öfter angesprochen, obwohl ich der kleine Bruder bin. Ich habe da nicht viel zu sagen. Ich nehme mir vor, trotzdem sie mal zu fragen, hey, wie steht's denn? Kann ich euch irgendwie da helfen? Das heißt, überlegt mal, selbst Leute, wo ihr es schon so oft gesagt habt, oder jemand, wo ihr es ja noch nie gesagt habt. Wer oder was schießt dir gerade in deinen Kopf? Und dann, wo seid ihr Licht? Wo seid ihr ein Licht für andere Menschen? Ein Vorbild? Eine Hilfe in dunkler Zeit? Ein Hoffnungsbringer, wenn jemand keine Hoffnung mehr sehen kann? Wegbegleiter und Wegbereiter, wo jemand nicht mehr weiter weiß? Vielleicht ein Leuchtturm, der jemandem zeigen kann, wo es sicher ist, lang zu gehen. Oder Wahrheit, wo sonst nur Halbwahrheiten oder Lügen rumwirbeln. Also, und als letztes, wo steckt ihr andere an? Das überlegt mal, wenn ihr es gehört habt, Salz und Licht sein. Das ist ein Privileg, dass ihr es seid. Es ist aber auch eine Verantwortung, dass ihr es seid. Und manchmal hilft es, nach so vielen Worten von einer Person hier vorne, was in der Hand zu haben. Ich habe vorhin mit Hilfe, vielen Dank dafür, allein hätte ich es nicht geschafft, ganz viele Teelichter beschriftet mit Salz und Licht. Die werde ich hinten an den Ausgang legen. Oh, da war es oben drauf. Und ich bitte euch, wenn ihr jemanden konkret im Kopf habt, nehmt das mal mit. Es kann einfach sein, dass ihr es in der Hand habt, einfach, dass ihr besser dran denkt. Oder es kann ein Gesprächsanfang sein, wenn ihr sagt, hey, ich will dir hier mal was geben, da steht was drauf. Und ich will dir jetzt mal sagen, was das bedeutet. Also, Einladung, das mitzunehmen, um es wirklich auch umzusetzen. In der Ferienzeit werdet ihr jetzt viel unterwegs sein, oder nicht alle. Einige von euch werden Urlaub machen, werden unterwegs sein, werden vielleicht wieder mehr Leute besuchen. Leute, die keine Kinder haben, werden vielleicht eher außerhalb der Ferienzeit unterwegs sein. Aber da, wenn ihr viele Leuten begegnet, nehmt es euch mal mit, nehmt es euch vor. Und jetzt ist es an der Zeit, Salz und Licht zu sein. Das wollen wir jetzt auch gleich singen. Und wir machen das Ganze darauf, dass euer Vater im Himmel, dass dem gedankt, dass der gelobt und dass der gepriesen wird. Amen.